Ich bete mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist und dass du zu uns redest, auch heute Morgen. Danken dir, dass wir vor dich kommen können, unserem Lobpreis. Danke, dass du würdig bist, von uns Anbetung, Ehre, Lobpreis entgegenzunehmen. Und dass du jetzt unser Herzen offen machst für dein Reden, dass du alles Stören hinwegnimmst. Und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Darum bitte ich dich von Herzen. Amen. Ich lese uns den Psalm 51, einen Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Soweit. Der Psalm 51 ist einer, das haben wir vorhin schon von Tobias gehört, eine der sieben Bußpsalmen, die uns in dem Psalmbuch begegnen. Sechs von diesen Bußpsalmen stammen allein von David. Und es gibt auch viele andere Bußgebete, die wir in der Bibel finden. Bei diesem Bußpsalm, den wir eben gehört haben, ist noch das Besondere, dass wir, und das ist nur bei wenigen Psalmen der Fall, dass wir ganz genau wissen, wann und zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Gegebenheiten David diesen Psalm gebetet hat. Gleich am Anfang heißt es, es war, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Was war passiert mit Bathseba? Bathseba war eine Frau, die in der Nähe des Königspalastes von David in Jerusalem lebte. Es herrschte Krieg. David hatte seinen Oberbefehlshaber Joab mit seiner Armee in den Krieg geschickt. Er war als König nicht dabei. Und an einem Abend geht er so auf die Dächer des Königspalastes und da sieht er, wie diese Frau sich reinigt, ein Reinigungsbad vollführt nach ihren Tagen der Unreinheit. Er beobachtet sie und er empfängt Lust. Diese Frau möchte ich haben. Und als König hat er die Macht und er lässt die Frau holen. Er geht ein zu ihr und nach wenigen Tagen kommt die Nachricht, ich bin schwanger. David ist derjenige, der diese Frau geschwängert hat. Und David wusste schon, als er diese Frau Bathseba holte, dass sie verheiratet war mit einem Hittiter namens Uriah. Was nun tun? David schmiedet einen Plan. Er holt Uriah nach Jerusalem von der Frontlinie. Er ruft ihn zu sich und sagt, genieße doch einen schönen Abend bei deiner Frau. Er gibt ihm sogar noch ein Geschenk. Und am nächsten Morgen kriegt David mit: Nein, Uria hat nicht bei seiner Frau die Nacht verbracht, sondern bei seinen Kriegsleuten. Und er bittet ihn zu sich und sagt zu ihm: Nutze doch diese Chance. Und er sagt: Nein, wie könnte ich mich mit meiner Frau vergnügen, wenn meine Kriegsleute im Kampf stehen? Ich muss bei ihnen sein. Und er schläft mit den anderen Soldaten zusammen. Und David geht nun noch einen Schritt weiter. Er lädt ihn zu einem schönen Essen ein und er macht ihn betrunken. Auch dieser Plan geht nicht auf. Anstatt in das Haus seiner Frau zu gehen, kehrt Uria wieder zu seinen Kriegsleuten ins Lager. Wie kann er diese Tat übertünchen? Wie kann er das, was er David getan hat, in irgendeiner Weise so zurechtbügeln, dass es den Anschein hat, dass er nicht derjenige ist, der dieses Kind unrechtmäßig gezeugt hat? Und nun schmiedet er noch einen weiteren Plan. Und er gibt eine Order an den Joab, den Befehlshaber, dass er Usia an eine Stelle in der Frontlinie positionieren soll, wo er auf jeden Fall zu Tode kommen soll. Das Grausame ist sogar noch, dass Usia diesen Brief mit dieser Nachricht mit sich trägt an die Frontlinie zu Joab. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Befehl wird ausgeführt, Uria fällt. Und David geht so lapidar rüber weg: Es passiert halt im Krieg, dass jemand stirbt. Es ist halt normal. Bathseba ist in Trauer und nach der Zeit der Trauer über ihren Ehemann holt David sie zu sich und es scheint alles seinen Gang zu nehmen. Nach 9 Monaten Schwangerschaft bekommt Bathseba ein Kind. Und David hat in diesen Wochen und Monaten, das wissen wir nicht, was in seinem Inneren nachging, aber vielleicht hat er gedacht: Naja, jetzt ist die Sache aus der Welt, das Kind ist da, er hat inzwischen die Bathseba zu sich an den Palast geholt, sie ist seine Frau geworden. Und dann tritt ein Mann in den Königspalast, es ist der Prophet Nathan. Und er kommt zu David und erzählt ihm Folgendes: Es ist Nathan, der von Gott gesandt wird, und Nathan spricht zu David. Es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts mehr als ein kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, dieser Mann ist ein Mann des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf 4-fach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls, und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwerte Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und vermutlich in diesem Moment, als er erkennt, dass er derjenige ist, der schuldig geworden ist, da fängt David nun an zu beten. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe Schuld auf mich geladen. Wir haben diesen Psalm gehört, wie David anfängt zu beten. Tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Sprüche, die auf den Zigarettenschachteln aufgeklebt sind. Rauchen kann tödlich sein. Rauchen fügt Ihnen und Ihren Mitmenschen Schaden zu. Rauchen tötet. Das sind so drei Schlagsätze, die auf diesen Verpackungen zu finden sind. Es sind drei Warnhinweise. Wenn ich statt Rauchen Sünde einsetze, dann steht da, Sünde kann tödlich sein. Sünde fügt Ihnen und Ihren Mitmenschen schweren Schaden zu. Sünde tötet. Doch diese Sätze stehen eben nicht auf der Zigarettenpackung, sondern diese Sätze stehen über unser Leben. Sünde kann tödlich sein. Sünde fügt Ihnen und Ihren Mitmenschen Schaden zu. Sünde tötet. Und indem, dass Gott dem David einen Spiegel vorhält, dass er selber mit seinen eigenen Worten sagen muss, dieser Mann, der das getan hat, ist ein Mann des Todes, und Gott ihm sagt, du bist der Mann, macht Gott deutlich, diese Sätze stehen auf deinem Leben. Sünde tötet. Du hast dir selber Schaden zugefügt. Du musst des Todes sterben. Und David erkennt, das betet er auch in diesem Bußpsalm, Psalm 51, dass er sagt, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Von Geburt an klebt dieser Kleber an mir. Es ist nicht so, dass ich sündlos geboren wäre und irgendwann wirft jemand diesen Kleber, diese Sünder nach mir und dann haftet sie an mir. Nein, ich bin von Grund auf Sünder. Das erkennt David angesichts dessen, was Gott zu ihm redet. Der Mensch ist von seinem Wesen her nach eben nicht gut, wie es im Humanismus gelehrt wird. Sünde ist auch nicht etwas, was erst so im Laufe der Zeit in unser Leben hineintritt, so wie es zum Beispiel im Islam gelehrt wird. Kinder sind sündlos im Denken des Islam. Das tritt dann erst ein, wenn zum Beispiel bei den Mädchen die Regel beginnt oder wenn die Jungs beschnitten werden, so in der Regel so im Alter von 8 bis 10 Jahren. Dann ist in der Vorstellung des Islam da, dass jetzt ein Mensch verantwortlich ist für seine Taten und damit ein Sünder ist. Aber die Bibel bezeugt und David erkennt es, von Geburt an bin ich es. Die Bibel unterscheidet auch nicht zwischen Sünde und Schuld. Die Sünde, so schreibt es Peter Zimmerling, die Sünde gilt zugleich als Schuld und als Verhängnis, als verantwortliches Tun des Menschen und als schicksalhaftes Sein. Auf der einen Seite sind wir Sünder und auf der anderen Seite tun wir es immer wieder, dass wir Sünde begehen und wir sind schuldig vor Gott. Und dass wir Menschen zu allen möglichen Dingen in der Lage sind, haben wir eben von David gehört und wir bekommen es auch täglich in den Nachrichten, auf dem Handy, im Fernsehen, in den Zeitungen lesen wir davon. Und wir brauchen nur in uns selbst hineinzuschauen. Ich erkenne, wozu ich fähig bin. Ich habe, Gott sei Dank, keinen Menschen ermordet. Aber wie oft habe ich vielleicht irgendjemanden, der mir in die Quere kam, schon gedanklich auf den Mond schießen wollen? Oder wir sagen ja so, wenn Blicke töten können. Billy Graham wurde mal gefragt, über 60 Jahre war er verheiratet. Billy Graham, der große Erweckungsprediger, ob er jemals an Scheidung gedacht hat. Und er antwortete, niemals, aber an Mord. Martin Buber, der jüdische Philosoph, sagt einmal, wenn zwei Menschen sich begegnen, begegnen sich zwei Abgründe. Wenn zwei Menschen sich begegnen, begegnen sich zwei Abgründe. Ja, ich kenne mein Herz. Und gerade diejenigen unter uns, die verheiratet sind, wir erleben das, oder ich erlebe es, dass ich immer wieder erkenne, meine Frau ist ein Abgrund. Und ich bin doch der Gute, oder? Zwei Menschen begegnen sich und jeder von uns ist ein Abgrund. Und wir stehen in der Gefahr, dass wir zu tief in den Abgrund des anderen hineinblicken oder vielleicht auch in unseren eigenen Abgrund. Und dann besteht die Gefahr, dass wir dann zu Fall kommen. Doch wie ist das mit der Sünde? Im Jakobusbrief lesen wir, dass die Sünde diese Eigenschaft hat, dass sie etwas empfangen möchte. Und dass es wie bei einer Geburt ist, so wie die Samen und die Eizelle zusammenkommen, dass neues Leben empfangen wird und entstehen kann, so ist es auch mit der Sünde. Sie will empfangen und wenn sie empfangen hat, geweckt durch die eigene Begierde und Lust, und die Geschichte von David ist da ein Beispiel, und dann wächst etwas heran, aber es ist kein Kind des Lebens, sondern es ist der Tod. Die Sünde gebiert den Tod. Das ist die Folge der Sünde. Und David hat es in allen Schichten dieses Prozesses erlebt, dass es ein Niedergang war. Zunächst der Ehebruch, dann der Versuch, es zu übertünchen, diese Schwangerschaft zu verheimlichen, bis dahin den Ehemann der Bathseba zu ermorden und es endet in diesem Mord und letztendlich in dem Todesurteil, was Gott selber über David ausspricht. Und David erkennt, ich bin ein Sünder. Und David kommt auch aus dieser Situation nicht selber heraus. Und auch wir, jeder einzelne von uns, kann sich nicht von der Sünde befreien. Sie klebt an uns wie dieser Kleber. Keine Chance. Oder doch? David fleht Gott an. Er ruft ihn an und er bittet um Gnade, um Barmherzigkeit. Reinige du mich, Herr. Und dann betet er, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und in diesem Wort schaffe ist etwas ganz Wesentliches enthalten. Schaffe du, Gott, ein reines Herz. David verwendet dafür im Hebräischen ein Wort, was nur Gott zu eigen ist. Dieses Wort bara, was dort steht, das macht deutlich, ein neues Herz, ein reines Herz kann nur Gott allein schaffen. Es ist das gleiche Wort, was steht bei der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir Menschen etwas schaffen, dann wird im Hebräischen dort ein anderes Wort verwendet. Schaffe du, Gott, ein reines Herz. Ich bin dazu nicht in der Lage. Nicht durch fromme Leistung, nicht durch das Singen von schönen Liedern. Nein, Gott, du selber musst dieses neue Herz in mir schaffen. Und dazu ist notwendig, dass wir Buße tun, dass wir unsere Schuld bekennen, dass wir dazu stehen, was wir getan haben. Und dafür tut das in diesem Psalm. Nicht nur vor Bathseba und an Uria ist er schuldig geworden, sondern vor dir allein her. An dir allein her habe ich gesündigt. Und wenn ich schuldig werde, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern, meinen Kollegen oder meinen Nachbarn gegenüber, dann ist es immer wieder, dass ich in dem Moment auch schuldig vor Gott werde. Warum? Weil wenn ich Menschen gegenüber etwas tue, dann sollte mir bewusst sein, sie sind an alle Geschöpfe Gottes, Ebenbilder Gottes. Doch wie so oft versuchen wir Menschen eben unsere Schuld kleinzureden. Was wir tun, ist, dass wir immer die Schuld der anderen groß machen. Basilea Schlink, sie ist Mitbegründerin der Darmstädter Marienschwesternschaft gewesen. Und diese Marienschwesternschaft, die haben einen Satz geprägt, Freude der Buße. Freude der Buße, es geht darum, wenn ich meine Schuld bereue, wenn ich erkenne, dass ich schuldig bin, dass Gott dann einen neuen Weg mit mir gehen will. Und die Basilea Schling schreibt, dies trägt die Gewissheit der Erhörung ins Ich, wenn ich täglich bitte, Herr, schenke mir die Gnade der Reue und Buße. Schenke mir das zerbrochene Herz und einen gedemütigten Geist. Erleuchte du meine Augen, bei mir den Balken zu sehen und in Wahrheit meine Sünde gegen Gott und Menschen zu erkennen. So wird Gott mich erhören und mir die Augen öffnen, dass ich den Abgrund meiner Sünde sehe, dass ich schmerzlich erkenne, was ich Gott und Menschen angetan habe. Und jetzt schreibt sie weiter, dann werde ich auf einmal, statt darüber zu weinen, was andere mir antun, darüber weinen, was ich anderen angetan habe. Das wird so sein, weil ich dann alles im Licht der Wahrheit sehe und nicht mehr in dem Dämmerlicht des Feindes, der mir die Sünden der anderen riesengroß vor Augen stellte und meine eigene verdeckte. Die Sünde des anderen groß vor Augen stellen, das ist das, was wir oft tun. Der andere ist schuld. An mir ist man schuldig geworden. Mir wurde Schaden zugefügt. Aber Gott möchte, dass wir erkennen, ich bin ein Sünder. Der Prophet Jeremia, einer, dem auch viel Schaden zugefügt wurde, erkannte auch, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Und in dem Klagelieder des Jeremias sagt Gott, was jammern denn die Menschen alle im Leben? Was murren sie? Was jammern sie über all das Schreckliche, was geschieht? Ein jeder, sagt Gott, murre, jammere über seine eigene Sünde. Paul Schutz, ein Theologe, der im letzten Jahrhundert verstorben ist, er sagte, Gott ist einsam geworden, es gibt keine Sünder mehr. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass wir dazu neigen, uns selber zu rechtfertigen und nicht mehr umkehren, zum Vater zurückzukehren. Gott ist einsam geworden, es gibt keine Sünder mehr. Doch Gott bietet einen Weg an. Peter Zimmerling, ein evangelischer Theologe, ich habe ihn im Studium erlebt, und er hat oft über das wichtige Wort Beichte gesprochen, auch im evangelischen Kontext. Und er sagte einmal, Beichte ist das vergessene Angebot Gottes. Es ist eine Chance, dass wir wieder frei werden von dem, wo wir schuldig geworden sind, was wir bekannt haben. Und dass dann, indem wir es bekennen, auch vor einem anderen Menschen, uns das zugesprochen wird, was auch David zugesprochen wird. Nachdem er bekannte, es ist ganz interessant, dass in diesem Text, wo Nathan ihm die Schuld vor Augen führt, wo David sagt zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und in Klammern führe ich jetzt ein und dann betet er diesen Psalm 51 und dann spricht Nathan zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Gott ist dir gnädig. Er kennt dein Herz. Er sieht, dass du aufrichtig, nicht nur, wie wir es vorhin gehört haben, den Strick gebeichtet hast, sondern auch die Kuh, die dran hing. Du hast dein Herz vor Gott ausgeschüttet, hast nicht zurückgelassen. Und das dürfen wir tun. Und es hilft uns manchmal, wenn wir die Schuld vor anderen bekennen. Im Johannesbrief lesen wir das. Wenn wir die Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Dass wir wieder rein werden. Dass dieses Teufelzeug, was an uns klebte, jetzt weggewaschen ist. Warum? Weil Jesus es getragen hat. Das ist die frohe Botschaft. Jemand hat für deine Schuld, für deine Sünde gelitten. Er hat den Tod auf sich genommen. Das ist die gute Botschaft. Jesus hat es getan. Er ist derjenige, der dafür ans Kreuz gegangen ist. Er ist für deine Sünde gestorben. Auch für meine Sünde. Und sogar für die Sünde der ganzen Welt. Und weil er das getan hat, deswegen hat Jesus auch die Vollmacht zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo so ein Gelähmter mit vier Freunden, er konnte nicht mehr laufen, vier Freunde decken ein Dach ab und bringen ihren Freund vor die Füße von Jesus, lassen ihn an Seilen herunter. Und das Erste, was Jesus zu ihm sagt es, dir sind deine Sünden vergeben. Diesen Satz kannst du dir nicht selber zusagen. Die muss dir Gott selber zusprechen. Wie schön ist es, und jetzt kommen wir zu dem, was die Basilea-Schling und die Darmstädter Marienschwestern sagen, die Freude der Buße. Wenn ich vor anderen bekenne, was ich getan habe, und mir dann zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben, dann fällt die Last ab. Und dann darf ich hinausspringen vor Freude. Vor wenigen Wochen, wir hatten ein Treffen von der Evangelischen Allianz gehabt, und da waren wir auch in eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises versammelt. Und dann sagte einer der Verantwortlichen so, und jetzt setzen wir uns zu zweit hin. Und dann nehmen wir uns eine Zeit, wo wir voreinander die Schuld sagen können, das, was uns quält, das, was uns beschäftigt, wo wir ja auch Sünde in unserem Leben erkennen. Und dann saß ich da mit einem Bruder, ich kannte ihn schon von langer Zeit her, auch vom Studium her, und was für eine Freude, in diesem Moment einander vor meinem Bruder das auszusprechen, was mich plagt, wo ich schuldig geworden bin. Sünde bei Namen. Und dann zugesprochen zu bekommen, Detlef, der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Beichte, ein vergessenes Angebot Gottes. Sünde, Sünde kann tödlich sein. Und wenn Abtreibung in Gottes Augen Sünde ist, wenn menschliches Leben beseitigt wird, getötet wird, so gibt es eine Abtreibung, die in Gottes Augen richtig ist. Dort, wo die Sünde empfangen hat, dann einen Schnitt zu machen, sie zu trennen, damit wir eben nicht des Todes sterben, damit wir nicht vergehen, sondern damit die Freude einziehen kann und neues Leben wieder beginnen kann. Sorge für die eigene Seele. Dietrich Bonhoeffer schreibt, in der Beichte geht es um das Bekennen konkreter Sünden. Mit allgemeinen Sündenbekenntnissen pflegen sich die Menschen selbst zu rechtfertigen. Die Prüfung an den 10 Geboten wird darum die rechte Vorbereitung sein. Dass wir von Gott einen Spiegel vorgehalten bekommen, so wie David von Nathan einen Spiegel vorgehalten bekommen hat. Dazu kann auch das, was so ein Beichtspiegel sein. Das ist so ein, sind 10 Fragen, die uns gestellt werden anhand der 10 Gebote. Peter Zimmerling hat das zusammengestellt, ich habe das kopiert, ihr könnt das mitnehmen und darüber nachdenken. Und wenn ihr denkt, okay, da sind einige Dinge in meinem Leben, da tue ist es gut, wenn ich mit jemandem darüber spreche, dann such dir so eine Person, zu der du Vertrauen hast, vielleicht hier aus der Gemeinde und jemand anderes, wo du sagst, dem möchte ich mir anvertrauen. Das erfordert oft Mut. Warum? Weil das mit Scham zu tun hat, die eigene Schuld zu bekennen. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal zur Beichte ging. Das erste Mal so eine Lebensbeichte abgelegt habe vor einem Menschen. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt vor dem, was ich getan hatte. Und ich dachte, die andere Person, der ich das sagen werde, die wird mich verdammen. Detlef, was für ein schlechter Mensch bist du? Das bin ich. Aber weil diese Person auch aus der Vergebung und Gnade lebte, hat sie mich eben nicht verdammt. Und ich erinnere mich noch wie heute, als ich aus diesem Gespräch herausging und die ganze Last abfiel. Ich war frei. Der Herr hat mir vergeben. Und so ging es auch David. Und so ist auch ist eine Einladung an dich, wenn dich Schuld plagt, wenn Sünde dich runterziehen möchte, dann besteht da die Möglichkeit, die Freude der Buße, die Freude der Beichte zu erleben. Amen.